Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen, Folge 24, Fidelity Podcast mit Frank Lechtenberg und Carsten Barnbeck. Wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Das heißt also, seht es uns nach, wenn wir das ein bisschen thematisieren im Laufe dieser, weil es ist irgendwie alles gerade so, ja, weihnachtlich. Ich meine, in unserem Bereich HiFi, ja, das war früher, war das ein großes Thema. Da waren die Wunschlisten und die HiFi-Läden, also Wunschlisten voll mit zumindest Platten und kleineren Geräten und die HiFi-Läden dann auch voll, gerade an den Weihnachtswochenenden oder Adventswochenenden. Hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Ich kenne aber auch ein oder zwei Händler, die haben jetzt richtig viel zu tun. Und vielleicht auch mit einigen Geräten, die wir in unserer aktuellen Ausgabe haben. Ich sage aber erstmal hallo Carsten. Das habe ich hier, ne, ich bin schon voll im Wald. Siehst du, der Weihnachtsstress macht mich platt.
Huch, hallo zurück. Ich war jetzt in Gedanken schon weggedriftet.
Schön, wir haben die Lampen aber noch nicht an. Das also dann mal zum Hintergrund. Wir sind gut vorbereitet und steigen auch ein bisschen ein in die Themen unserer neuen Ausgabe. Da sprechen wir ja immer drüber. Das ist so ein Anreißer, damit ihr eine Idee bekommt, was eben in der neuen Fidelity 83 drin ist, die jetzt da ist, mit Erscheinen auch des Podcasts dann zu bekommen ist, überall im gut sortierten Handel. Und wir haben ja große Themen mit dabei. Fangen vielleicht sogar mal an mit dem Thema Strom, denn das ist ja quasi die Grundlage des Ganzen. Wir haben uns schon mal über das Thema Strom und Stromtank unterhalten. Wir haben sogar noch ein weiteres Thema mit drin. Fangen wir aber mit dem Stromtank vielleicht an.
Also der Stromtank ist im Grunde genommen ein Gerät, in dessen Inneren so zwei völlig unterschiedliche Segmente stecken. Ich habe auf der einen Seite die Lademimik, die dafür sorgt, dass der Netzstrom, der von außen kommt, die Akkus vollpumpt. Und wenn ich das Gerät benutze, muss ich das in einen völlig anderen Betriebsmodus bringen. Dann sind nur noch die Akkus aktiv, die meine Anlage versorgen. Das bedeutet, ich bin vollständig losgelöst und bin wie so ein U-Boot auf Tauchfahrt, habe ich nichts mehr mit der Außenwelt zu tun. Was natürlich die ultimativ beste Variante ist, meine Anlage zu betreiben, in der Theorie zumindest. Mhm. In der Praxis sieht das nämlich so aus, dass der Stromtank da ziemlich schnell an seine Grenzen kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel exotische, riesige Röhrenendstufen besitze,
kann ich mir vorstellen, ja.
Hätte man mit den bereits getesteten Modellen wie so einem 1000er oder dem 2500er auch ein relativ kurzes Vergnügen, weil da so ziemlich genau nach ein paar Minuten die rote Lampe angeht und dann sagt er, ich möchte gern wieder nachgeladen werden. Mhm. Also zum Beispiel der 1000er, den wir vor einigen Ausgaben schon mal im Magazin hatten, der ist eher für Quellgeräte geeignet, wo ja, muss man auch sagen, wo ja viel Musik gemacht wird. Also ich habe ja immer so die Philosophie, von der Quelle über die Verstärkung bis in die Lautsprecher ist sozusagen eine abnehmende Klangformungshierarchie, wobei der Lautsprecher natürlich irgendwie in der Art und Weise, wie er den Schall in den Raum bringt, nochmal einen sehr, sehr maßgeblichen Anteil hat. Aber die Endstufe ist nicht ganz so wichtig wie eine Vorstufe, die ist nicht ganz so wichtig wie das Quellgerät an sich. Und wenn man den Tausender jetzt mit den Quellen betreibt, wird man schon eine Verbesserung merken. Und hier ist eben der Vorteil, da kann ich die ganze Kette dranhängen und kann 13 Stunden Musik hören. Also es geht nur um Akkukapazität, auf gut Deutsch gesagt.
Okay, einen Preis hat das Ding natürlich. Also da sind wir jenseits der 30.000 Euro. Das ist aber eben die große Variante und ein bisschen kleiner geht's halt auch. Wir können natürlich das Thema Strom auch von der anderen Seite angehen und sagen, wir machen quasi Power Conditioning. Also wir machen den Strom, den es gibt, verdaubarer für die Geräte, die wir anschließen. Das ist so vielleicht übertragen gesagt, das, was der Audis TT3200DC macht. Der ist auch dann ein ganzes Stück günstiger als so ein Stromtank, weil er natürlich nicht puffert in dem Sinne und aus dem Akku speist, sondern der bearbeitet quasi das, was reinkommt aus der Dose.
Der filtert im Grunde genommen einfach nur. Mhm. Also ich habe tatsächlich bei solchen Geräten, im Grunde genommen ist das nichts weiter als ein, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Dummes sage, ein Tiefpassfilter für die HiFi-Kette oder für den Strom der HiFi-Kette. Ja. Hochfrequente Störungen werden ausgefiltert. Da muss man genau überlegen, was man tut, denn jede Filterung dreht ja auch die Phase. Mhm. Das bedeutet, ich kann mir mit so einem Netzfilter, wenn der nicht gut gemacht ist, natürlich auch den Klang versaubeuteln, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich glaube, ein wenig langweiliger machen trifft's eher, weil in der Phase gedrehte Geräte eben unserer Erfahrung nach nicht mehr so musikalisch klingen wie die Geräte für sich selbst. Das ist aber hier bei dem Audis, glaube ich, kein Problem. Ich muss zugeben, ich habe ihn selber nicht gehört. Nein, das ist kein Problem. Zumal ich hier einen weiteren Vorteil habe, das Gerät unterscheidet seine Ausgänge. Der hat insgesamt 8 Anschlüsse in 2 Gruppen. Die eine ist eben auch wieder genau das, was wir gerade schon beim Stromtank hatten. Die eine ist für Geräte, die weniger Strom brauchen, aber diffizilere Signale verarbeiten, die Quellen und Vorverstärker zum Beispiel. Und dann gibt es die Boost-Gruppe, da kommen die Endstufen oder die Aktivlautsprecher dran.
Mhm. Was ich spannend finde, wenn wir auch von den Quellen sprechen und natürlich, da wird der Ton gemacht, bis dann nachher zur Modulation über den Schallwandler, also den Lautsprecher. Da haben wir eine super spannende und für mich eher ungewöhnliche Quelle drin, als ich das Heft in die Hand bekommen habe. Audioflight, ganz klar, ist auch ein Hersteller, den ich sehr mag. Ich mag auch die Vollverstärker von Audio also sehr gerne, muss ich sagen. Ein Kollege fährt das Ding auch in seiner Anlage und also den kleinen und das macht richtig, richtig Spaß. Und die haben jetzt einen SACD-Spieler rausgebracht. Ist eine Nische, oder?
Ja, am Nabel der Zeit. Nach wie vor stehen Milliarden von CDs in den Regalen. Bei SACDs würde ich das jetzt nicht so unterschreiben mit der Größenordnung, aber es gibt genug. Und ich meine, jeder SACD-Spieler ist ja auch ein guter CD-Spieler normalerweise. Bei Audio Flight muss man sagen, gibt's 2 interessante Geschichten zu erzählen. Nämlich die erste ist, dass es sich im Grunde genommen, wenn man das Gerät mal öffnet, um ein Netzteil mit ein bisschen Signalverarbeitung handelt. Also im Grunde genommen ist auch hier das Stromthema allgegenwärtig. Und das eigentlich Spannende daran ist, dass wir diesen Test eigentlich schon vor 5 Jahren im Heft hätten haben wollen.
Okay.
Das Gerät hat sich unendlich verzögert, weil die waren anscheinend, also wenn ich das Narrativ richtig verstanden habe, waren die im Grunde genommen 2020, vielleicht 2021 fertig mit der Maschine. Mhm. Und dann hat sich bei AKM, dem Chip, also dem DA-Wandler-Hersteller, ja, etwas ereignet, was wir hier an der Stelle auch schon häufiger besprochen hatten. Denen ist nämlich das Werk abgefackelt. Und dann ist das nicht so einfach möglich, dass man die Schaltung nimmt und designt die mal eben schnell in 5 Minuten für einen völlig anderen DA-Wandler, sondern die konnten dann im Grunde genommen, mal abgesehen von dem Booster-Netzteil, das dahinter sitzt, das für alles funktioniert, die mussten das Gerät völlig neu aufbauen und designen und der basiert jetzt eben auf einem ESS-Chip. Also der DA-Wandler wurde mal eben ausgetauscht und da haben wir an diesem Beispiel gesehen, wenn man das richtig machen will, dann ist das eine Sache, die Jahre braucht, bis die Entwickler sich mit dem neuen DAC-Typen auskennen.
Das ist dann der ganz große 9038, glaube ich, von ESS, der da seinen Dienst
tut. Das Pro-Modell, ja.
Genau. Und ja, also alleine das ist schon mal was, aber auch das Laufwerk an sich hat natürlich hier eine andere Qualität als das, was man sonst so als Zuspieler mit Videofunktion und so. Also es gibt ja auch Menschen, die einen DVD-Spieler als, naja, das letzte Abspielgerät ihrer CDs noch benutzen, im Zweifel digital rausgehen. Das hier ist nochmal was anderes.
Das ist definitiv was anderes. Also es ist ein Toploader, das ist irgendein gestripptes Laufwerk. Ich muss offen zugeben, da bin ich nicht tief genug im Thema, um jetzt den Hersteller nennen zu können. Ich weiß nicht, aus welcher Quelle das stammt. Ich weiß nur, dass es bei Audio Flight ein heftig modifiziertes Laufwerk ist. Also das wird nicht so gebaut, wie die es verwenden.
Auch da Mechanik, ne, vorne, es ändert was und das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal besprochen. Auch je besser da die Abtastung ist und je störungsfreier die Abtaster, das zahlt sich nachher am Ende bei dem aus, was wir dann tatsächlich hören. Und hören können wir natürlich über die Lautsprecher, von denen wir wie immer was im Heft drin haben. Fangen wir mal mit so einem richtig dicken Vieh an. Ein großer Aktivlautsprecher, 70.000 Euro, steht auf dem Preisschild. Avantgarde Akustik Duo GT steht auf dem Namensschild. Was für den Weihnachtswunschzettel? Wahrscheinlich nicht.
Doch, da gehört das drauf, definitiv. Das ist, ich muss schon sagen, wenn man mal erleben möchte, dass die Worte Schallausbreitung und Autorität Hand in Hand gehen können, da muss man so einen Lautsprecher gehört haben. Fertig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also eine Avantgarde Akustik steht vermutlich als Produkt für sich selbst. Ja. Muss man nicht viel zu sagen. Ist ein Hornlautsprecher. Wir haben uns in dem Fall, also wir haben die Abkürzung gewählt. Es ging uns bei dem Test gar nicht darum, die Duo GT, so heißt sie namentlich, in den Test zu kriegen, sondern es ging uns darum, die neuen Verstärkermodule mal hören zu können. Die haben ja alles über den Haufen geworfen, was sie bis jetzt hatten, haben vollkommen neue Stromverstärker entwickelt. Da greife ich nichts vorweg, ehe ich hier Blödsinn erzähle zu der Technik. Das kann der Kollege, der das im Artikel weit ausgebreitet hat, deutlich besser. Diese neuen Verstärkermodule werden halt ab jetzt oder schon seit einiger Zeit in alle aktiven Modelle eingebaut, Und da war uns einfach die Duo GT tragbarer bzw. rollbarer als eine Trio, die wir anfangs auch im Gespräch hatten. Und da schwebt immer so ein bisschen die Angst mit, dass wir die Trio in unserem Hörraum nicht in den Griff bekommen. muss man sich bei der Avantgarde keine großen Sorgen machen, weil da sind Equalizer an Bord, da ist eine Bassentzerrung an Bord. Das Ganze ist über eine relativ zugängliche Software, auch für den Endverbraucher, der möchte, der kann sich das auf dem Laptop installieren und kann da selbst ein bisschen drin rumfuddeln. Wir haben das so gemacht, dass wir als erstes, wir haben uns die einrichten lassen. Dann haben wir gesagt, die Einrichtung funktioniert gut für uns. Klick abgespeichert als Preset A. Und dann kann ich in meinem Preset B kann ich alles ausprobieren. Weil ich kann die A-Variante, ich kann das ja jederzeit zurücksetzen. Es sind zwei Mausklicks oder so, dann ist die wieder so eingestellt wie der Händler oder der Hersteller oder wer auch immer das bei mir zu Hause gemacht hat. Die Besonderheit an dem Lautsprecher ist, dass ich den Hornteil nur für den Mittel- und Hochton habe. Gekontert wird das mit zwei riesigen Bässen, die unten im Gehäuse drin sitzen. Das wäre bei einer Trio ja auch ein Horn gewesen. Das heißt, wir haben nur so den Zweidrittel-Blaster erlebt. Ja. Da geht noch ein bisschen mehr. Und für alle, die zucken, wenn sie den Preis hören, das ist natürlich ein außergewöhnlicher Lautsprecher, der auch außergewöhnlich groß ist und wahrscheinlich jetzt schon räumlich nicht für jedermann in Frage kommt. Das Ganze gibt's natürlich auch. Die gleiche Technologie ist natürlich günstiger erhältlich mit der Zero zum Beispiel oder der Uno. Und auch mit einem neuen Modell, das ich schon mal sehen durfte, über das ich aber an der Stelle noch gar nicht rede. Es wird was Neues, Kleines kommen. Mhm. Und wir haben natürlich explizit die aufgebohrte, mit den neuen Verstärkern aufgebohrte Aktive gehört. Die gibt's auch in Passiv und so weiter und so fort. Also da reden wir über eine Preisspanne von bis. Übrigens, das muss ich noch ganz kurz am Rande erwähnen, die Goldturner, die wir auf dem Titel haben, sind keine Serienausstattung. Das war ein langer Entstehungsprozess und dann sind wir am Ende, wir hatten ja erst im Blau da, sind wir am Ende nochmal in den Odenwald gefahren und haben extra diese kostbaren Goldhörner geholt, weil wir gesagt haben, ne, wenn es den Lautsprecher in der Version gibt, dann muss der so auf den Titel.
Die werden von der Dezember-Ausgabe, ne? Also das muss man natürlich auch.
Ja, genau.
Also sie sind wirklich schick. Ich finde, manche Hornlautsprecher können einen so ein bisschen erdrücken von der Optik, aber die haben eine Ästhetik tatsächlich, die zwischen eben klassisch Hornlautsprecher und einem Designstück irgendwo hin und her. Also es ist gut gemacht. Also ich finde zum Beispiel die Aufhängung des großen Horns oben, diese Ständer, die haben eine ganz, ganz aktuelle Formensprache. Ja. Und dann das Horn quasi auch mit all dem Runden, was dazugehört, wirkt dann wieder so ein bisschen retro und die Kombination ist hier gelungen rein optisch. Vor allen Dingen, du kannst ja im Bassbereich gibt's ja die Lautsprecherabdeckung und bei den Hörnern, gerade jetzt hier in der goldenen Variante, die siehst du halt immer und die sehen schon gut aus und die Farbkombination schwarz und gold und je nachdem, wo ich da wohne, ich unterwegs bin, also kann sich sehen lassen im wahrsten Wortsinn.
Bildschön, ja, da haben die auch wirklich stark dran gearbeitet. Die früheren Modelle waren pragmatischer gebaut und mit der neuen iTron-Technologie, also den neuen Verstärkermodulen, haben die auch das Design der Trio stark geändert. Und das hängt jetzt alles in so einem Rahmen an der Seite, die ganze Verstärkermimik. Das ist schon, muss man sagen, ein mehr als deutlicher Schritt nach vorn.
Wenn es kleiner werden soll und dann doch noch mal ein bisschen näher an einen umsetzbaren Wunschzettel geht, dann haben wir natürlich noch einen kompakten Passivlautsprecher in dieser Ausgabe drin. Auch sehr hübsch, finde ich. Das ist ein Hochtonhorn nämlich auch mit dabei. Wir liegen bei, ich sag mal, roundabout 3.500 €. Wir sprechen von der Odeon Orfeo. Und das ist ja ein Modell, das kennen wir, aber es gibt halt immer noch mal die Möglichkeit, das Ding zu verbessern. Das haben die jetzt auch gemacht.
Feinschliff, ja. Das ist tatsächlich, hat der Autor das sehr, 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 sehr lobend hervorgehoben, dass er alle verfügbaren Hüte zieht vor einem Hersteller, der wirklich über 20, ich weiß es gar nicht so genau, 18, 20, 22 Jahre ist die am Markt, der das Modell immer fortwährend verbessert und sagt, oh, der Treiber ist nicht mehr verfügbar, müssen wir was Neues einsetzen und die Frequenzweiche entsprechend anpassen. Und trotzdem ist dieser Lautsprecher sich über alle Generationen immer treu geblieben. Und die Odeon Orfeo in der neuesten Generation ist eine Odeon Orfeo. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ist ein kompakter Lautsprecher, der sich aber er ist schon so mittelgroß, und kann auch einen Pfund unten rum liefern. Also ich glaube, für kleine bis mittlere Räume ist das eine Box, die einfach alle Fragen beantwortet.
Aktiv sind wir nochmal in den Testbereich gegangen bei einer Key 7. Das ist ein Aktivlautsprecher. Der ist allerdings nicht in der 83 zu finden, sondern online bei uns.
Jeinisch. Das
heißt also, also ganz klein ist er, glaube ich, drin, ne? Kann das sein?
Ganz klein, ganz genau. Beziehungsweise eine Randerscheinung. Also wir waren, das war zum als das Heft veröffentlicht wurde, wir haben den Lautsprecher relativ spät ins Haus gekriegt. Mhm. Und es war eigentlich nicht vorgesehen, den überhaupt auch nur zu erwähnen im Magazin. Und dann haben wir gesagt, nee, das muss zumindest in irgendeiner Form untergebracht werden, weil die Box ist so spannend und so vielseitig. Dann kam uns allerdings was ganz anderes dazwischen. Und zwar hatte Key Audio Ende November noch, Ende Oktober, Anfang November. Ich glaube, ich war am 1.11. bin ich da gewesen. Da haben die Open Days veranstaltet, wo die Key 7 im Grunde genommen offiziell eingeführt wurde. Und es gab im neuen Hörraum bei Key, gab es so eine 360-Grad-Surround Demonstration, die einfach atemberaubend war. Das hat also wirklich, es ist immer wieder, ich scheue den Aufwand, mir mehr als zwei Lautsprecher zu Hause hinzustellen. Aber wenn man das mal gehört hat, ist man schon am Grübeln, ob man das nicht doch mal probieren soll. Mhm. Und die 7 selbst, da sitze ich, um ehrlich zu sein, gerade dran. Es gibt jetzt eine Deadline für Montag. Da wird der Artikel dann online gestellt worden sein. Ich glaube, der Podcast kommt, wenn die Geschichte schon online ist.
Okay. Ja.
Ich mache zumindest
wir sind wieder mal
drei Kreuze, wenn es so ist. Die Geschichte selbst veröffentlichen wir dann in den nächsten Tagen im Netz oder werden veröffentlicht haben, um nochmal bei der komischen Formulierung zu bleiben. Großartige Box, kann ich nur sagen. Kleiner, kompakter Lautsprecher. Sie steht jetzt gerade direkt vor mir auf dem Schreibtisch, weil die einfach auch für Abhörumgebungen geeignet ist, genauso wie sie große Hörräume in den Griff bekommt, obwohl das ein Schnuckelchen ist. Mhm. Und das kriegt die hin, weil sie an der Seite wie die 3 diese invertierten Basstreiber hat. Das heißt, an der Seite sieht man zwei Bässe, die strahlen den Schall phaseninvertiert ab, sodass die seitlichen Bassanteile ausgelöscht werden. Ja. Klingt kompliziert, hat aber den einfachen Nutzen, dass der Direktschall, den ich höre und wahrnehme, noch zeitlich deutlich weiter entfernt wird von Raumreflexionen, weil an der Seite und hinter dem Lautsprecher fast nichts mehr direkte Wandreflexionen auslösen kann. Das bedeutet, ich habe diese Box im Hörraum probiert, auf den zugehörigen Ständern. Da klingt die überraschend groß und kräftig. Mhm. Und ich habe die hier zu Hause auf dem Schreibtisch stehen, in einer Abhörsituation von kaum 1,20 Meter bis zum Ohr, direkt an der Wand und sie klingt exakt genauso. Die ist, die klingt bei 96 Dezibel extrem stabil. Das macht sie aber auch bei 23 dB. So, ich habe selten einen Lautsprecher gehabt, der in allen Aufstellsituationen, in allen Lautstärken so konstant auf seinem Leistungsniveau bleibt. Und dazu kommt eben, das ist eine, ich muss zugeben, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, weil das war, als wir die angeliefert bekommen haben, war das noch so ein Gedankenspiel. Die soll eben auch preislich gestaffelt kommen. Momentan gibt es nur die Vollausstattung, dass eben eine reine Aktivversion angeboten wird. Das bedeutet, die integrierte Vorstufe und die Streamingdienste, die auch an Bord sind.
Okay.
Und der DA-Wandler, die sind dann deaktiviert. Dann wird die einen Tacken günstiger wegen der Lizenzen, die nicht entrichtet werden müssen. Und dann soll sie eine Zwischenversion mit Vorstufe und DA-Wandler, aber ohne das ganze Streaming-Primorium noch kommen. Und wir haben jetzt das große Paket hier stehen. Key 7 mit allem drum und dran, Cubus Connect-Integration und Tidal Connect-Integration und. Ich glaube, Spotify ist auch dabei. Und nee, bei Spotify will ich nicht gesagt haben. Müsste ich noch mal in die Daten gucken. Das ist dann sozusagen eine Komplettanlage. Da reden wir über 7.500 Euro, die ich mir zu Hause hinstelle. Dann muss ich noch monatlich mein Cubus-Abo bezahlen. Und dann habe ich alles, was ich jemals für die sehr, sehr hochwertige HiFi-Wiedergabe und große Flexibilität brauche. Darf man bei solchen Produkten nicht außer Acht lassen, dass da ja wirklich alles drin steckt.
Wir gehen jetzt noch ein Stück näher an die Ohren ran. Wir haben auch einen Kopfhörer. Kopfhörer war ja auch Thema unserer High-End-Sonderausgabe in diesem Jahr 2025. Da gibt es unterschiedliche Hersteller, kleiner, größer. Was mir aufgefallen ist, ist so die Tendenz zu einem fast einheitlichen Design, nämlich mit Holz- und schwarzen Metallapplikationen im Gehäuse. Und dazu zählt auch der Palma DHS-1. Das ist ein dynamischer Kopfhörer, nicht wirklich günstig, aber immer noch heutzutage in einem Bereich, wo man sagt, okay, also da gibt es auch Mitbewerb oder Wettbewerb. Das Ding sieht auf den ersten Blick hammerverarbeitet aus.
Das ist so schön, dass das mal jemand anders sagt.
Okay.
Ich habe schon irgendwie
Bilder, zunehmend... Hab ich gesagt, okay, das ist ja. Sowas. Also es gibt diverse Hersteller, die genau in diese Designrichtung so seit ein, zwei Jahren gehen. Also das heißt, das holt, glaube ich, offenbar auch viele ab.
Wie groß sind die Variationsmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten bei Kopfhörern, wenn ich da zurückdenke an die 80er, 90er, wo es eben so den klassischen Sennheiser AKG-Kopfhörer gab. Ja. Die sahen ja auch alle mehr oder minder gleich aus. Aber es ist tatsächlich so, dass ich seit einiger Zeit, wenn ich auch auf der Messe da über die Kopfhörerstände schaue, vor allem wenn die alle nebeneinander stehen, habe ich das Gefühl, das flimmert vor meinen Augen und ich schaue da nicht genug hin, weil ich kann nicht erkennen, welche Marke was ist, weil das ist wirklich so ein Einheitslook geworden. Mhm. Das muss man schon sagen. Obwohl der hier, wenn man sich die Details anschaut, da gibt es welche, die haben Wabenstrukturen drauf. Es gibt welche, die haben wie er hier Löchlein und so. Die unterscheiden sich im Detail natürlich schon voneinander. Und was den Palma ganz besonders macht, um da mal drauf zu sprechen zu kommen, das ist ein Hybrider. Also es ist ein offener und ein geschlossener Kopfhörer gleichzeitig. Ich habe nämlich außen so eine Scheibe, die sich drehen lässt, besagte Löchlein, die den offen machen. Und ich kann das Ganze aber auch so klack eine Stufe weiter drehen und dann habe ich einen geschlossenen Kopfhörer. Mhm. Das bedeutet, der deckt eine unglaubliche Bandbreite ab, was die Harmonisierung des Kopfhörers mit dem Kopfhörerverstärker angeht oder mit meinen Hörgewohnheiten. Oder es gibt ja auch mal so, manchmal möchte ich den etwas präziseren und luftigeren Sound von einem offenen haben, will aber den Leuten um mir rum nicht auf den Nerv gehen. Und dann kann ich den einfach geschlossen machen und dann ist es auch ein Kopfhörer so fürs intime, private Hören. Das ist ja auch so ein Aspekt, der da leicht vergessen wird, dass ein offener Kopfhörer...
Obwohl es ein bisschen anders klingt auch tatsächlich, das muss man schon sagen.
Es klingt auch anders, ja. Wenn man den Kopfhörer geschlossen macht, passiert exakt das, was man sich vorstellen würde. Der gesamte Druck, den die Membrane abstrahlt, der landet in meinen Ohren. Und das schafft auch so einen kompakten und das ist mehr so dieser im Kopf drin Sound. Während ein offener Kopfhörer immer die Tendenz hat, etwas luftiger zu klingen und so ein bisschen von der Charakteristik in Richtung eines Lautsprechers zu gehen. Also ich sitze vor Lautsprecher, höre die Musik aber so im Zentrum zwischen meinen Ohren. Das ist ein offener Kopfhörer. Das macht ein geschlossener nicht. Aber wenn ich abends da sitze und die Alternative ist, die Familie will einen Tatort gucken, dann lasse ich Musik hören, also ganz sein. Oder ich setze mich stattdessen da in meine Ecke und höre ein bisschen Musik über den Kopfhörer. Dann kann ich mit geschlossen eben auch sehr gut leben, gerade in der Qualitätsklasse auch, anstatt es einfach bleiben zu lassen. So, ich meine nur, das ist ein kleines Plus an Flexibilität.
Ja, ich bin auch kein Verfechter von entweder oder. Also ich habe sowohl offene als auch geschlossene Kopfhörer, geschlossene gerade für so eine Situation wie jetzt, wo man natürlich ein Mikrofon mit im Raum hat, wo ich eben kein Übersprechen haben will und so. Oder wenn ich im Studio was arbeite, dann brauche ich einen geschlossenen Kopfhörer. Das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Wenn ich aber zu Hause vor der Anlage sitze und dann eben auch mal sage, okay, heute Abend gibt's mal eine Kopfhörersession, auch das kommt dann irgendwie vor, dann präferiere ich schon meine offenen Kopfhörer. Also muss ich sagen, weil genau dieser Punkt, den du gesagt hast, dass dann das Gefühl auch da ist, dass wir ein bisschen mehr Weite haben, ein bisschen mehr aus dem Kopf rauskommen. Hm. Jetzt mal ganz unabhängig von der Technologie und dem Crossfade eines möglichen Kopfhörerverstärkers, ist das eine andere Wahrnehmung. Und ich hatte, das kann ich vielleicht als kleine Anekdote sagen, ich habe ja eine Zeit lang im Radio auch Weltnachrichten gemacht. Und da war es so, dass wir dann ein DT770 als Kopfhörer hatten. Ich hatte vorher nur offene Kopfhörer zu Hause. Kam dann in das Studio, neuer Arbeitgeber, und dann hier so, das ist hier das Nachrichtenstudio, sprich mal, dann habe ich die aufgesetzt und habe meine Stimme nicht erkannt. Weil ich habe dann gesagt, das klingt ja sowas von völlig anders. Das muss man natürlich einmal sich drauf einhören, aber es gibt eben Unterschiede und im Studio gibt es gar keine andere Möglichkeit. Also da muss ich auf jeden Fall einen geschlossenen haben.
Definitiv. Ja,
der Palma, das ist tatsächlich durch Palma geschrieben wie Palma de Mallorca, ne, was ja auch Gründe hat. Zu verwechseln, wo wir gerade im Pro-Bereich waren, da gibt's ja auch die Firma Palmer, die eben auch Studio-Equipment, Monitore, ich glaube noch keine Kopfhörer im Angebot hat, aber das hier ist jetzt der Palma mit A.
Ja.
DHS-1. Das sollte man dazu sagen.
Das hat im Vorfeld des Tests übrigens zu genau dieser Verwechslung geführt.
Echt? Ja, habe ich mir fast gedacht, weil wenn man so im Studio unterwegs ist, sind so diese Produkte, die ich gerade genannt habe, auch häufig im Einsatz als kleine Helferchen oder Monitor-Controller oder sonstiges. Ja, dann denkt man, ach, die machen jetzt einen Kopfhörer. Machen sie nicht, nein, ist ein anderer Hersteller. Wir haben natürlich auch nochmal das Bindeglied zwischen Quelle und dementsprechend Schallwandler, nämlich die Elektronik im Sinne von Vollverstärkern beispielsweise. Da gibt es aus Nordeuropa mal wieder ein ultra schickes Modell. Ich muss es einfach sagen, also die Verstärker von AVIC gucken mich an. Also auch auf der Messe, das ist sowas, wo ich denke, ach, jetzt willst du willst schon jetzt mal anfassen. Also wie fühlt sich so ein Designstück an? Denn das hat wirklich ein ansprechendes Design, ist aber tatsächlich auch gemacht für Leute wie uns. Ne? Also wir hören ja doch, ich glaube, überwiegend auch die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, Zweikanal, Stereo. Und das ist eben genau das Ding, was dieser AVIC i588 kann und macht.
Auf jeden Fall. Also der Verstärker ist im Grunde genommen um die neue Optik herum designt, die mit der 880er-Linie eingeführt wurde, die ja aus dem, sagen wir mal vorsichtig, Grüffern-Umfeld kommt. Mhm. Das Ganze ist so, dass im Grunde genommen die 580er-Serie, die es vorher gab, die mit den Holzdeckeln und Böden, die ist jetzt ausgemustert und wurde in neue Gehäuse gesteckt, die sich so ein bisschen in Richtung des 880ers bewegt. Ich habe übrigens, das ist mir beim Test erst aufgefallen, dass den Vorwurf jetzt, das 880er-Gehäuse ins Kleine zu kopieren, haben die einfach umgangen, indem alle Formen einfach umgedreht sind, wo der 880er nach außen gewölbt wäre. Da ist der hier nach innen gewölbt und lauter so Geschichten. Also man merkt schon, auf wie teilweise schmunzelnde und pfiffige Weise die mit dem Design gespielt haben. Und was mir auch noch nie aufgefallen ist, bevor wir den im Haus hatten, der 580er, den es vorher gab, der sitzt da im Grunde genommen noch 1:1 drin und hat nur Verkleidungen bekommen, sodass das ein optisch neues Verstärkermodell ist. Das finde ich unglaublich toll designt und gemacht. Diesen Verstärker und seine Logik, wer das kennt, die 500er-Geräte, die haben am Deckel immer so kleine silberne Pucks, wo man dann das nächste Gerät durch so Titankugeln oder was weiß ich, Kupferkugeln oder alle möglichen Materialien, das macht, wer sich mit AVIC auskennt, weiß, das ist eine Wissenschaft.
Ja.
Zirkonium, sage ich nur. Und solche Dinge. Und das ist alles erhalten geblieben. Also das ist im Grunde genommen gelten hier alle Spielregeln der 580er-Serie oder der 380er-Serie. Jetzt nur in einem neuen Design und natürlich mit hier und da leicht verbesserten Schaltungen, die sich dann ein bisschen an die 880er-Erfahrungen anlehnen, sage ich mal.
Aber so, wir sind komplett analog unterwegs, richtig?
Wir sind vollständig analog unterwegs, weil es gibt in der Serie einen DA-Wandler und einen Streamer und den will der Vollverstärker nicht zu viel Schnittchen vom Brot nehmen.
Okay. Möglicherweise wäre dann auch das Gehäuseformat irgendwann auch zu begrenzt, um dann eben alles reinzupacken, wenn man es denn so konsequent umsetzt, wie es AVIC eben macht.
Das könnte gut sein, weil die den Raum, der im Inneren vorhanden ist, natürlich wieder reichlich. Das ist das Topmodell der Fünferlinie.
Ja,
also
ja,
wir
klar.
Sprechen hier schon von irgendwie auch nach dem 880er der Nummer 2 im Staate Dänemark. Mhm. Der ist rappelvoll mit diesen kleinen Dithering-Schaltern, mit ihren Schaltkreisen und diesen kleinen Würstchen, die da drin sitzen. Wer in den Artikel schaut, wird
so
sofort
spricht der
wissen,
Techniker,
was ich meine. Ja, genau, so spricht der Techniker. Ich komme gerade nicht auf den korrekten Namen. Diese Dithering-Schaltkreise trennen sich auf in aktive und passive Schaltkreise. Es gibt die, die wirklich von Hand gewickelt werden. Und es gibt bei AVIC auch eine Variante, da sind die nicht von Hand gewickelt, sondern als so kleine Schnecken in die Platinen eingeprintet. Und das hat alles unterschiedliche Namen. Und die listen dann auch in den technischen Daten auf der Homepage, kann man genau nachlesen, welches Gerät von welcher dieser vier Varianten, die es da gibt, wie viele an Bord hat.
Okay.
Ganz
Das ist dann so fürs,
Sache.
Auch fürs eigene Gefühl vielleicht mal ganz gut, wenn man dann das Gerät da stehen hat und nochmal nachliest, wow, das hat meine Kiste da. Okay, apropos, wow, das hat meine Kiste, wenn wir jetzt bei Verstärkern sind. Ich meine, das Maß aller Dinge ist dann doch, du hast da zwei Monos stehen. Ne? Also so richtig, wo du dir keine Sorgen mehr machst, klappt das mit meinem Lautsprecher oder nicht? Und da ist natürlich Soulnote eine Adresse, wo man sagen muss, okay, die sind auch eher kompromisslos unterwegs, preislich als auch technisch oder technologisch. Und da haben wir die M3-M3X, das sind jetzt unterschiedliche Varianten dieser Mono-Endstufen, mit im aktuellen Heft. Das sind echte Brecher, muss ich sagen.
Das sind Brecher, ja. Oh ja. Also wenn du die einmal ausgepackt und in den Hörraum gestellt hast, fällt dir kein anderer Begriff mehr ein dafür. Nein, es geht. Eigentlich geht's noch. Die sind auf jeden Fall so designt, dass ich die vollständig, die sind angeliefert worden. Alle vier Monos habe ich selbst ausgepackt und in den Hörraum gestellt. Keine große Herausforderung für jemanden, der, zumindest morgens gefrühstückt hat. Das sind große Mono-Endstufen, die in erster Linie durch ihr unfassbar einfaches Handling bestechen. Ich habe hinten einen XLR-Eingang, ich habe Single-Wire-Ausgang, ich habe irgendwo an der Seite im vorderen Bereich einen An-Ausschalter. Das war's. Mehr muss man nicht machen. Es gibt keine Monobrücken, es gibt keine Hin- und Herschalterei zwischen RCA und XLR-Eingängen und so weiter und so fort. Diese Endstufe hat einen Ausgang und einen Eingang. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Du bekommst das, was du bestellst.
Ja. Exakt. Und wenn man den Deckel abschraubt, sieht man alles, was Solnot auszeichnet, nämlich eine Flut von Bauteilen, die auf Platinen sitzen, die wackeln und rappeln und sich bewegen können und Spiel haben. Und das ist alles ganz, ganz faszinierend umgesetzt, weil der ja sagt, jedes Bauteil erzeugt, wenn elektrischer Strom durchfließt, Schwingungen und Resonanzen. Die kann man entweder totdämpfen, dann dämpfe ich aber auch die Musik tot. Ich gebe den Schwingungen lieber Gelegenheit, sich in Bewegung auszutoben und so in Wärme umzuwandeln oder sich an die Luft zu übergeben, hätte ich jetzt fast gesagt. Zu übertragen natürlich. Also es ist irgendwie seine ganz, also der Entwickler Kato hat so eine ganz eigene Philosophie, mit diesem ganzen Resonanzthema umzugehen, in den er den Teilen eben viele Freiheiten lässt. Und was wir im Test erst gemerkt haben, und das ist auch der Grund, weswegen diese Endstufe ein paar Euro mehr kostet, als man erwarten würde. Es sind im Grunde genommen zwei Gehäuse, die in einen Körper verschachtelt sind. Also wenn man das Ding geliefert bekommt, merkt man, da sind oben chrom glänzende Bolzen, die aus dem Gehäusedeckel ragen, wo wir uns gefragt haben, wer legt so viel Wert und Verarbeitungsaufwand in so ein Detail, dass man nimmt das Ding aus dem Kasten, dann muss man diese Überkreuz rausschrauben und dann liegen die wieder im Karton. Das war's. Das war der Auftritt dieser hochgradig veredelten Schrauben. Und während man die Schrauben löst, setzt sich im Inneren ein weiterer Körper auf die Base, die dazu gehört. Und dann merkt man, das Außengehäuse und am Außengehäuse klemmt der Trafo dran und das Innengehäuse, wo die gesamte Signalverarbeitung drauf ist, das sind zwei völlig unterschiedliche Körper. Und das ist einfach von der gesamten Verarbeitung und von der gesamten Logik, die dahinter steckt, so schlüssig und auch umgesetzt. Also die haben ja nicht nur die Prinzipien für sich entwickelt, sondern die bringen die auch wirklich auf die Straße. Und das in einer Konsequenz und in einer Verarbeitungsqualität und vor allem mit einem Know-how in der Herstellung, dass man sagen kann, die können da eben nicht nur zwei Stück im Monat von fertigen, sondern die könnten da auch mal, ja, sagen, spuckt in die Hände und macht uns 42 davon. Mhm. Und die würden in eine wie die andere in exakt der gleichen Qualität vom Band fallen, hätte ich jetzt gesagt. Die werden natürlich da, es sind auch Bilder zu sehen. Ich konnte schon mal in der Werkstatt vorbeischauen. Die werden in Hand gefertigt. Das Interessante daran ist, es gibt die M3, das ist der Basissatz. Und da hat der Kato schnell festgestellt, die ist super, hat 80 Watt an 8 Ohm und 160 Watt an 4 Ohm. Ist jetzt von den Leistungsdaten ist das nichts Überbordendes. Da ist man heute anderes gewohnt, aber jedes einzelne Watt klingt superb. Und der hat allerdings gemerkt, es gibt Lautsprecher, die sind knifflig. Gerade in Japan hat man ja da so teilweise so ein bisschen Klassiker stehen. Also gibt's jetzt die neue 3X-Version, die M3X, die irgendwie 2000 Euro mehr kostet. Und da ist einfach die Stromverstärkung, also der Ausgangstreiber ist in der Stromkapazität verdoppelt, sodass ich deutlich mehr auch knifflige Lautsprecher ansteuern könnte. Wenn man irgendwie eine super genügsame Allerweltsbox zu Hause stehen hat, die damit klarkommt, kann man die M3 nehmen. Oder man greift direkt, sicher ist sicher, weil man will sie ja auch behalten. Und an jedem Lautsprecher, den man vielleicht irgendwann mal erwirbt, betreiben können, sollte man gleich die 3X nehmen, ist meine Meinung. Klanglich ist, es gibt diffizile Unterschiede, aber das ist gar nicht so erwähnenswert. Es wird erst dann interessant, wenn der Lautsprecher ein bisschen schwierig ist. Und da haben wir so unsere Erfahrungen gesammelt. Das kann man im Test dann alles lesen.
Gerade das Thema Gehäuse, Mechanik, Physik, was dazu gehört, spielt ja auch bei der Quelle nochmal wieder eine Rolle. Und eigentlich ein Thema, was seit Jahrzehnten eigentlich durch sein könnte, ist nochmal neu aufgebohrt. Es geht um den Lin LP12 und für den gibt es ein neues Subchassis. Also da habe ich auch gedacht, als das rauskam, irgendwie Kiel SE, das Ding ist nicht ganz so günstig. Ich glaube, der LP12 Magic ist günstiger als das neue Subchassis. Da ist schon eine Menge, mehr Masse, mehr Kraft, ein besonderes Holz mit drin.
Das Holz selbst ist in dem Fall außen vor. Wir hatten ja im früheren Verlauf des Jahres schon mal über die neue Bedrock-Zarge gesprochen.
Das meinte ich.
Weil ich auf den Namen nicht gekommen bin. Und aus dieser Geschichte, wir haben ja vor 6 Monaten, 7, 8 Monaten mal den AB-Vergleich zwischen Bedrock und der normalen Zarge gehabt, hat sich das ergeben. Der Händler hat sich bei uns gemeldet, HiFi Studio Nürnberg. Der Herr Stumbeck hatte gesagt, er hat jetzt gerade unser damaliges Hörmodell dastehen und daneben nochmal einen identischen mit dem neuen Kiel. Und dann sind wir eigentlich eher so aus persönlichem Interesse vorbeigefahren und haben gesagt, es war so nett, hören wir nochmal rein. Und da ist dann direkt eine kleine Geschichte draus geworden, weil es ist ja nur ein kleines Upgrade. Aber es ist halt unglaublich, mit welcher Akribie Linda hinterher ist, auch das kleinste Bauteil in seinen Geräten weiter zu optimieren. Und das ist so, die setzen das ganz pragmatisch um. Das ist ein neu gegossenes Subchassis. Also wir reden wirklich nur von der Metallplatte, wo der Tonarm drauf sitzt und diese Metallplatte wird dann an Federn im Inneren des Gehäuses aufgehängt und irgendwo ist da das Tellerlager noch mit drauf. Also die tragende Platte für alles. Und genauso wirkt sich das auch aus, weil es verändert viele, viele Parameter des Plattenspielers, was die vor allem die Bassdurchzeichnung und so die, man sagt ja immer so vor schwarzem Hintergrund, das ist alles nochmal ein bisschen besser geworden gegenüber dem Vorgänger. Merkwürdigerweise klingt der Plattenspieler, als würde man den Verstärker um 3 Dezibel lauter drehen. Das muss mir mal, bei irgendeiner Gelegenheit muss ich mich mal mit einem Lin-Entwickler in irgendeine Kneipenecke setzen und da muss der mir mal erklären, warum ein Plattenspieler, der stabiler abtastet, auf einmal lauter klingt. Wie kommt das zustande? Man stößt da immer wieder auf so Phänomene, die man so nicht erwarten würde. Also das hat uns wirklich geflasht, wie anders ein Zargentausch, Verzeihung, nicht der Zargentausch, sondern genau, in dem Fall der Subchassis-Tausch klingen kann. Und dementsprechend, die Faszination reißt nicht ab und denen gelingt das wirklich auch nach beinahe 50 Jahren ihren Plattenspieler immer weiter zu optimieren.
Ob das ist schon meinen krass. Möchte,
also ich finde es mehr als am Ende spannend. Seiner Reise angelangt.
Ja. Also weil das Konzept ist wirklich seit Jahrzehnten in der Szene bekannt und da kommt dann nochmal was und Leute wie wir, die uns auch intensiv mit den Quellen auseinandersetzen und auch häufiger hören und auch die Vergleiche haben, hören dann da nochmal, dass da überhaupt eine Entwicklung möglich ist, finde ich spannend. Also das macht natürlich auch unser Hobby aus, ne? Dass man irgendwo eine kleine Veränderung, eine vermeintlich kleine Veränderung vornimmt und auf einmal geht das nochmal den richtigen Schritt nach vorne. Ich glaube, das kennen wir alle, diesen berühmten Vorhang, der dann nochmal aufgezogen wird und wo man vorher dachte, ich bin schon in der Referenzliga und da geht eigentlich nicht mehr und dann kommt halt ein neues Subchassis und die ehemalige Referenz wird dann mit der Frage irgendwie versehen, was habe ich die ganzen Jahre eigentlich gehört?
Der berühmte Vorhang,
genau. Es gibt außergewöhnliche Phono-Vorstufe oder ein Phono-Entzerrer bei uns noch im Magazin und zwar ist das ein nicht ganz preisgünstiges Kästchen, was aber ausschließlich MM-Signale verstärkt.
Ja.
Ja, wie wird das gerechtfertigt? Wir sprechen von etwas über 7.000 Euro für einen MM-Phono-Entzerrer.
Das ist tatsächlich was für Fans des MM-Abtasters. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die Philosophie dahinter ist im Grunde genommen, ich mache eine einzige Sache und die mache ich aber zu 125%. Und genauso, ja, genauso kommt einem diese Schaltung vor, beziehungsweise das Ergebnis, was da musikalisch rauskommt. Das ist ein Phono-Entzerrer in dem Fall, der wirklich nur für MM ausgelegt ist, mit einer Class-A-Schaltung, die eine derartige Bandbreite hat, irgendwie was von 3 Hertz bis keine Ahnung was. Und das tatsächlich auch auf die Straße bringt. Also die Detailzeichnung, die Bandbreite, die die Art und Weise, wie Dinge zu Gehör kommen, sind einfach perfekt für das System. Und der Preis steht da natürlich wie so eine kleine Barriere dazwischen. Aber wer sagt, ich hab hochwertige MM-Abtaster und möchte die mit dem absoluten Maximum an Bandbreite betreiben, der sollte das Ding auf jeden Fall mal, ja, sollte sich zumindest mal unseren Artikel durchlesen. Fangen wir mal damit an.
Zum Durchlesen haben wir auch noch 2 MC-Abtaster drin, die ich einfach jetzt nur mal kurz erwähne. Das MP700 von Nagaoka und das aktuelle CNX-A von Dynavector. Das ist ja auch eine mehrfach verbesserte Version. Ich glaube, die Urversion, auch Jahrzehnte alt, irgendwas 70er oder?
So alt wie der LP12, könnte man sagen. Irgendwie 77, 78, 79. Wir haben jetzt 78 angegeben, aber das ist ja oft so, dass man im Nachhinein gar nicht genau sagen kann, wann.
Ja.
Deswegen. Wann sind Dinge geschehen?
finde ich aber spannend. Wie gesagt, das findet ihr auch in der aktuellen 83, in der Fidelity-Ausgabe Nummer 83, zu erkennen an dem goldenen Horn vorne drauf. Wir haben 2 spannende Reportagen mit drin, wo wir gerade bei den Röhren waren. Denn der Phono ist natürlich ein Röhrenphono, den wir gerade besprochen haben. Da gibt es einen spannenden Artikel, finde ich, den ich gar nicht so als Thema auf dem Schirm hatte, aber der mir dann nachher klar eingeleuchtet hat. Denn auch bei Röhren gibt es das Problem, da ist nicht immer das drin, was draufsteht.
Nee.
Was können oder was wollen wir oder was erklären wir in dem Beitrag?
Das ist im Grunde genommen ein überhaupt nicht triviales Thema. Das ist wie so oft aus dem Leben entstanden, die ganze Geschichte. Wir hatten vor 1,5 Jahren oder sowas haben wir eine schöne Reportage über BTB gemacht. Haben uns seither so in die Selektion, die machen, verliebt, dass wer aufmerksam ist, wird sehen, bei vielen Röhrenverstärkertests der letzten Monate haben wir da mal so ein bisschen mit Tube Rolling rumgespielt. In aller Regel, nicht in jedem Fall, aber in aller Regel hat uns da BTB sehr, sehr unkompliziert mal einen Satz zur Verfügung gestellt, weil die machen auch so, ja, der und der Verstärker, da ich schicke euch mal was, das ist morgen da. So ungefähr läuft das immer. Und da sind wir in einem losen Gespräch, kam da so ein bisschen das Thema Plagiate auf den Tisch. Und wir haben gesagt, das ist spannend. Also, weil es ist tatsächlich so, dass er relativ viele Support-Anfragen hat, weil er ja auch als Importeur für viele, viele Röhrenmarken wahrgenommen wird, wo er dann so, ja, und ich habe letzte Woche für teuer Geld Röhren gekauft und jetzt geht eine schon nicht mehr. Oder irgendwie klingt das überhaupt nicht besser, sondern im Gegenteil, der Verstärker ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und so Geschichten, das muss bei denen an der Tagesordnung sein. Und da ist uns erst bewusst geworden, natürlich sind Analogtechnik und Röhren, insbesondere wo es um New Old Stock geht, genau wie das gesamte Vintage-Thema, der liebe Gitarrist von nebenan kennt das Thema, alles was Vintage, Analog und alt ist, wird mit entsprechenden Preisen gehandelt, weil man sagt, ja, es ist halt auch eine Technik, die Pflege und Sorgsamkeit verlangt und natürlich wird da auch viel Betrug und Schindluder getrieben. Und das Ergebnis an der ganzen Geschichte ist eigentlich gar kein schönes. Die sind so gut im Fälschen, dass man in aller Regel nicht mal am Klang feststellt, dass man jetzt eine gefälschte Röhre hat, weil die so aussieht und so aufgebaut ist wie das Original und auch erstmal das tut. Das zeigt sich in aller Regel nach 3, 4, 5 Wochen, vielleicht auch nach 3, 4, 5 Monaten, dass man eben nicht die gleiche Qualität wie bei einem Markenhersteller hat. Und dann ist das Gejammer da. Das führt dazu, also da sich die Plagiate auch schlecht filtern lassen, dass man einfach, wie es ist im Grunde genommen, da hat er ja als Vertrieb jetzt erstmal nichts davon, wieder mal ein Statement für den Fachhandel. Das heißt jetzt nicht, Leute, geht zum Fachhändler an der Straßenecke, sondern es darf ja auch dessen Homepage sein oder irgendwas, was man halt erreichen kann mit einem echten Support, wenn der Fall der Fälle eintritt und die Röhre ist Murks, dass man mit denen darüber sprechen kann. So ein bisschen in die Richtung geht das. Es ist auf jeden Fall, ist das ein Reizthema. Ich glaube, so könnte man das am besten zusammenfassen, weil man dem Ganzen auch so ein bisschen hilflos ausgeliefert ist.
Ja, am Ende ist es ja so, es gibt diverse bekannte Direktversender aus China, die dann dementsprechend auch solche Produkte anbieten, die teilweise preislich sogar vergleichbar sind mit dem, was hier angeboten sind, teilweise überraschend günstig, da wäre ich dann schon an sich skeptisch. Ja. Da habe ich eben dann, was du gerade gesagt hast, über den Fachhandel auch nochmal andere Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Denn wenn ich das zurücksenden möchte für sehr viel Porto, hat sich das mit dem Röhrensatz auch schon ganz schnell und dem Gesparten ganz schnell erledigt. Und das heißt noch nicht, dass ich eine Lösung bekomme. Und das dauert ja dann auch Wochen. Also das sind so Dinge. Klar kann man das machen, aber ich glaube, der Weg direkt zum Fachhändler hier an der Stelle ergibt sehr viel Sinn, weil ich einfach einen Ansprechpartner vor Ort habe und im Zweifel dann auch die Gewährleistung ja da ist.
Auf jeden Fall. Also genau das ist der Begriff, den ich gerade ausgelassen habe, Gewährleistung. Das muss halt, das ist entscheidend, dass man die Röhren bei einer Quelle bezieht, wo die Gewährleistung juristisch durchsetzbar ist, sagen wir es mal so, um da irgendwie so im Jargon zu bleiben. Alles andere, ich meine, gibt natürlich Leute, die ich, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein, dass man sagt, oh, da ist ein Zubehör, das normalerweise XYZ Euro kostet, so günstig, ich probiere das einfach mal. Ich will mal wissen, was das taugt und so. Und dann, wenn man das auf diese Weise macht, ist man nachher natürlich auch nicht enttäuscht, wenn es ein Griff in die berühmte Schüssel war.
Klar, ja.
Aber wenn man einen sündhaft teuren Röhrenvollverstärker auf dem Rack stehen hat, wo auch elektrisch, wir wissen, da fließen hohe Ströme, wo man auch elektrisch auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man das ernst nehmen und sich im Zweifel sagen, was nichts kostet, das taugt unter Umständen eben auch nichts.
Ja, und beim Thema Röhren hast du immer, also elektrisch möglicherweise auch, ja, nachhaltige Probleme, was auch dein Mobiliar und deine Wohnung angehen kann.
Ja, na, so weit wollen wir mal nicht gehen, weil im Zweifel muss der Verstärker nicht gleich explodieren wie ein Nein. Auto in einem US-Film, aber grundsätzlich ist das schon ein Problem. Was ich halt schwieriger finde als der Umgang mit billigen Plagiaten, die man dann nach 3 Wochen durchknallen und weiß der Teufel was anrichten dabei, schwieriger finde ich den Umgang mit den Plagiaten, die so gut gemacht sind, dass man sie weder optisch noch von der elektrischen Funktion, also vom Klang her auch, identifizieren kann, so dass man, es ist dann so eine Überraschungstüte.
Nicht so überraschend ist, glaube ich, dass wir in Sachen Streaming inzwischen eine Qualität erreicht haben, auf die wir uns bei ganz vielen Anbietern verlassen können. Und inzwischen sind, glaube ich, alle dabei, auch eben lossless Musik streamen zu können. Quer durch die Bank können die das alle. Es gibt aber dann den zweiten Schritt. Wie verbinde ich jetzt quasi meinen Account mit meinem Streamer? Lasse ich den lokal laufen oder nutze ich quasi die native App auf meinem Smartphone und schicke dann das Signal zu meinem Streamer? Wie schicke ich das? Über welche Art und Weise? Und da gibt es ja seit 1, 2, 3, 4 Jahren das Thema Connect, wo wir dementsprechend, ja, gibt es dann Unterschied? Du hast da ein bisschen recherchiert, also zwischen Connect und der nativen App auf dem Streamer.
Wir haben da recherchiert und viel ausprobiert und ich muss sagen, dass das am Ende des Tages ein offenes Ergebnis hatte. Generell ist Streaming mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau angekommen. Selbst Spotify fängt jetzt an, in CD-Qualität zu streamen. Genau, bei, ja. Tidal ist Hochbit mittlerweile sehr verbreitet und Kubus, muss man sagen, ist der jüngste von den Diensten und ich glaube, wir hatten an der Stelle schon mal drüber gesprochen. Die haben auch Codecs im Hintergrund, die eben auf der Höhe der Zeit sind und momentan, sage ich mal, haben die Klangnase weit vorn. Das hört man wirklich relativ sehr deutlich. Und es ging bei der Geschichte, wir nennen das immer so die Sendung mit der Mausgeschichten, wo man wirklich versucht, komplexe Zusammenhänge so einfach wie möglich zu erklären. Wir haben uns den Kopf zermartert und geguckt, welche Vorteile das haben soll, wenn man jetzt die Connect-Variante nimmt, statt der implementierten von einem Hersteller oder der Übertragung aus der App vom Smartphone aus. Und da muss man sagen, vom Smartphone aus in den Streamer rein benutze ich immer eine Schnittstelle wie AirPlay oder Google Play oder Bluetooth im schlimmsten Fall. Das ist überhaupt nicht zu empfehlen, weil eine Funkstrecke im Signalweg ist. Ja. Wenn ich das Handy zur Seite lege und das geht in den Standby, also so klick, Display geht aus, kann die Musikwiedergabe abbrechen, wenn alles schief läuft.
Ja, und AirPlay ist nicht lossless, ne? Also das müssen wir auch dazu sagen.
AirPlay ist auch nicht lossless, nein. Mhm. Das ist nicht ganz, nein. Und dann ist es so, dass es halt Hersteller, also Spotify-App in meinen Streamer implementiert, ist eine gute Sache, weil Spotify weiß, was die tun oder genauso wie Tidal oder Kubus. Ich habe aber das Problem, ich verdamme meinen Streamer-Hersteller damit, die Software jedes Mal, wenn die irgendwas an ihrer API, der Programmschnittstelle, ändern, muss der ein Update schreiben. Und das können viele schlichtweg gar nicht, weil die Update-Zyklen bei Kubus, Tidal, Spotify und wie sie alle heißen, nicht synchronisiert sind. Du hast, das ist das Berühmte, ich mache mal einen Streamer an, ich habe gestern Abend Musik gehört, mache den heute Morgen an und es kommt erstmal ein Update rein. Und dann ist wieder was passiert im Hintergrund. Und das ist eben bei den Connect-Versionen viel, viel besser, weil jedes Mal, wenn die was verändern, gibt es die neue Connect-Variante schon. Das Update wird nachts auf mein Smartphone installiert und der Streamer, der ist im Grunde genommen nur dafür ausgelegt, sich mit meinem Konto zu authentifizieren und die Musik direkt von irgendeinem Webserver statt von meinem Musikserver draußen im Flur zu holen.
Genau.
Er steht bei mir im Flur, ich weiß nicht.
Ja, ja, ist schon klar.
Den darf jeder also hinstellen.
Connect heißt ja, dass du tatsächlich den Datenstrom direkt von deinem Anbieter bekommst und eben nicht über irgendeine Schnittstelle vom Handy nochmal zum Streamer in deinem Netzwerk, wie auch immer das gestaltet ist und über welches Protokoll. Das ist einfach außen vor, den Schritt nimmst du weg.
Genau, die Musik strömt direkt von den Servern des Musikanbieters in meinen Streamer hinein, über eine eigens dafür entwickelte Schnittstelle, die bei allen relativ ähnlich funktioniert. Mhm. Und mein Handy ist nur noch eine Fernbedienung. Das ist nicht mehr im Signalweg. Und der Streamer selbst muss in seinen kostbaren RAM-Speicher, der gar nicht üppig ist normalerweise, muss der keine Apps laden und nichts. Der hat einfach nur, das ist einfach nur ein kleines Lizenztool. Das Lizenztool sagt dem Server, ja, der hat wirklich einen Account. Und in dem Moment strömt die Musik von da runter, gesteuert über die Remote. Und es ist einfach ein nativer, reiner Stream. Es ist die unkomplizierteste, die sauberste und auch die nachhaltigste Lösung in Hinsicht auf die Lebensdauer meines Streamers, weil der unabhängiger ist von Software-Updates. So lässt sich die Geschichte zusammenfassen.
Ja.
Im Heft sind da noch zwei Sätze mehr zugesagt.
Ich habe, um das nochmal zu erweitern, einen ziemlich alten Hi-Res-Player von Fio, wo ich auch eine uralt-Version Android drauf habe und eine uralt-Version von Kubus. Mhm. Und das funktioniert immer noch. Also das finde ich, es hat jetzt mit Connect gerade an der Stelle nichts zu tun, aber es gibt halt ein paar Apps und ein paar Hersteller, da funktionieren eben auch die alten Apps oder mit einem alten Betriebssystem. Das finde ich dann schon ganz angenehm, dass da irgendwie noch die Streaming-Dienstanbieter darauf achten, dass ihre Dienste eben auch verfügbar bleiben und dass ich nicht jeden Tag dem Update hinterherrennen muss. Das andere ist jetzt wirklich die smarte Lösung. Die Connect-Lösung ist definitiv das smarte Modell.
Genau. Ja, es gibt teilweise Anbieter. Ich meine, der Anbieter hat ja Interesse daran, dass möglichst viele Leute seine Musik hören, damit der große Klickzahlen und Marktanteile weiterreichen kann, die eben seitens der Musikindustrie noch mehr Verträge ins Haus spülen. So ist ja ungefähr der, also ich glaube, so lässt sich der Komplex zusammenfassen. Von daher wird natürlich gepflegt. Ich habe das auf der High-End wurde mir das erzählt, dass Cambridge Audio bis zu diesem Tage, sofern das noch möglich ist, für den allerersten 43-Zentimeter-Streamer, ich weiß Stream Magic, ich glaube, der hieß Stream Magic, der große Junge, oder war noch eine Zahl, ist Stream Magic 6, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der genau hieß, das allererste 43-Zentimeter-Gerät, das als reiner Streamer ausgelegt war, wird heute noch mit Software-Updates gepflegt. Die haben frühzeitig erkannt, dass diese ganze Streaming-Technologie die Zukunft ist und haben eine Schnittstelle entwickelt, die ähnlich wie Windows dann einfach eine gewisse Abwärtskompatibilität gewährleistet. Wenn das irgendwann softwareseitig nicht mehr möglich ist, dass eine bestimmte neue Funktion in dem Gerät realisiert werden kann, dann wird die einfach außen vor gelassen für dessen Betriebssystem. Aber alle anderen Updates, Sicherheits-Updates, spielt ja auch eine Rolle bei einem Streamer, der mit dem Internet verbunden ist, die kommen nach wie vor in die alten Schätzchen mit rein. Das gilt übrigens ebenfalls für Lin. Da gibt es hier Sneaky und sowas, Streamer der allerersten Generation, so eine Komplettanlage war das mit Vollverstärker, mit Streamer. Die wird auch heute noch abgedatet. Da ist natürlich keine Exakt-Technologie oder sowas, können die da nicht einfügen, weil die Prozessoren in dem Ding das wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich nicht bewältigen könnten. Aber so die reine Streaming, also Zugriff auf Streaming-Dienste und so läuft.
Wie gesagt, dann ist die einzige Stolperfalle noch, mein Streaming-Dienst macht zu, was bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Interessant ist da ja, dass jetzt nur wirklich als kleiner Seitenaspekt die aktuelle Diskussion über Spotify und das, wie sie mit Künstlerinnen und Künstlern umgehen, gleichzeitig, wofür der Spotify-Gründer sein Geld ausgibt. Und das hat schon viele Künstlerinnen und Künstler dazu bewogen, da runterzugehen, also ihre Musik eben von Spotify runterzunehmen. Und das sind auch namhafte Menschen. Da gehört auch nochmal das Thema KI und Musik mit da rein. Da kommen wir gleich nochmal vielleicht ganz kurz drauf. Also da tut sich gerade was und in dem Zusammenhang hat Kubus im November oder Anfang Dezember auch Zahlen veröffentlicht, wie viel sie an die Label und dann am Ende dementsprechend an die Artists ausschütten, und das ist ungefähr Faktor 10 von dem, was Spotify macht. Liegt unter anderem daran, und das ist auch die Begründung, dass eben Kubus keinen kostenfreien, werbefinanzierten Dienst hat. Das heißt, also die haben eine andere Kalkulationsbasis und können daher mehr ausschütten, was nachher dann bei den Menschen ankommt, die Musik machen, liegt dann auch immer auf an der nächsten Schiene. Ne? Was macht mein Label damit, meine Plattenfirma und so weiter? Also wie ist dann nochmal der Anteil? Viel bleibt da nicht hängen, aber ist auf jeden Fall Faktor 10, und Faktor 10 ist schon mal schöner.
Das ist sehr schön, ja. Ich würde jetzt auch sagen, das Schwächeln von Spotify könnte den seriöseren Diensten den bei High-Endern gefragteren Diensten wie Tidal und Kubus
sehr diplomatisch
irgendwie zukommen. Aber ich fürchte, davon werden dann eher Amazon und Apple profitieren.
Ich glaube, du hast recht. Wir sprechen mal ganz kurz über die Musik, die man denn streamen könnte, wenn man das denn jetzt wollte, oder natürlich auch in physischen Formaten nochmal zu sich nehmen kann. Ich habe eine Band dabei, oder die ich vorschlagen möchte, mal reinzuhören. Die heißt anders, als sie klingt. Die heißt The Saxophones. Und diese Saxophones haben jetzt neues Album draußen, das heißt No Time for Poetry. Das ist so eine Mischung aus, ich würde mal sagen, Madrugada, The National und Chris Ackman. Und die spielen dann so ein bisschen Musik wie die D-Lines. Das ist so die Idee dahinter, oder das, was ich gehört habe. Das ist ein Ehepaar, was dahinter steckt Alexei Erenkov und Alison Alderdice, wenn ich die richtig ausspreche. Und das hat so ein bisschen was zwischen, also Indie ist da drin, es sind ein paar Folk-Elemente mit drin. Es ist auch so ein Touch von den Walkabouts drin. Also wer die Walkabouts mag, wird die Saxophones auf jeden Fall mögen. Gibt's auch als Download. Das heißt, man kann es auch als Download kaufen, als CD und auf Vinyl. Und das Klanggeschehen auf dieser Platte, das finde ich dynamisch. Das ist eine sehr saubere Aufnahme. Ich kann schön tief reinhören in das Ganze. Jede Note ist so, irgendwie elegant, wenn ich das mal so sagen möchte. Es ist handwerkliche Können der Künstler auf der Platte, ist toll, überwiegend akustisch das Ganze. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, und diese Hallräume, die da benutzen, die klingen, du hörst so richtig Holz. Also irgendwie ist es so, also gerade für den Winter eine richtig tolle Platte. Also ich war da sehr, sehr angetan. Ich habe noch zwei weitere Sachen, die ich vielleicht mal anstechen kann hier. Es gibt die britische Band, die White Lies, die sind eigentlich eher so für Stadionhymnen bekannt. Die haben auf dem neuen Album tatsächlich ein bisschen anders gearbeitet. Die haben nämlich die Stücke bisher immer quasi auf Tour verfeinert. Das heißt, die waren im Studio, haben die studiomäßig mit Overdubs und allem drum und dran eingespielt. Und dann sind die Live-Stücke nachher anders geworden. Und das haben die gemerkt. Und jetzt haben die es gesagt, okay, wir nehmen die neuen Stücke, gehen damit erstmal in den Probenraum und lassen die, sich entwickeln durch das Zusammenspiel, was eben vorher nicht der Fall war. Das hört man tatsächlich. Harry McVie, der hat die Jungs seiner Band in seine Wohnung eingeladen, und dann haben die da zusammen gesessen und das eben, das Songwriting nach vorne gesetzt und etwas weniger diese Stadionhymnen, die auch vorhanden sind. Also wer es haben möchte, kriegt es auf jeden Fall. Nightlight heißt das Album. da mal reinhören für alle, die bisher gesagt haben, nee, das ist mir ein bisschen zu Mainstream. Also Nightlight von den White Lies ist ein schönes Album, was auch ein bisschen weiter das Ganze öffnet. Dann gibt es so eine Pop-Muse. Davon gibt es ja diverse, die wir auch in den letzten Sendungen, / Podcasts mal vorgestellt haben. Und zwar ist das Anna of the North. Die hat jetzt ein neues Mini-Album draußen. Das muss wohl Teil 1 von 2 Mini-Alben sein. Sie ist bis jetzt nur digital draußen und ich glaube tatsächlich auch nur im Stream irgendwie erhältlich. Also ich habe noch kein physisches Format davon gesehen. Girl in a Bottle heißt das Ganze. Da sind 6 Tracks plus so 2 Zwischenspiele drauf. Da hat die Norwegerin sehr zugängliche Melodien, gerade Rhythmen, 80er-Jahre-Klänge drin. Das Ganze hat auch eine pop-affine Mischung. Aber wie immer bei Anna of the North hat das Ganze noch einen, ja, so ein Anstrich von, ich mach's doch selbst, ich mach's handgemacht und es klingt irgendwie sehr emotional und nah dran. Ich habe eine Kritik gelesen, da sagten die, okay, also die Texte sind so mittelmäßig, weil die heißen sowas wie Waiting for Love, give me back your love oder Since You. Also ein bisschen das böse Wort generisch, inzwischen ist ja ein böses Wort, was da irgendwie drin ist. Aber tatsächlich scheint es ihre Lebenswirklichkeit, ihr Leben und ihr abwechslungsreiches Beziehungsleben, um das mal neutral auszudrücken, wieder zu spiegeln. Und das merke ich auf dieser Platte. Also ich nehme ihr das ab. Ich nehme ihr diese Texte ab. Ich nehme ihr die Musik ab. Also wer jetzt wirklich eher leicht verdaulich, aber gut produzierten Pop hören möchte, der kann sich das neue Mini-Album Girl in a Bottle von Anna of the North anhören. Das sind so die 3 Platten, die ich jetzt mal so rauswerfen möchte, die stilistisch relativ breit sind, kann man machen. Das, was jetzt kurz vor Weihnachten rauskommt, sind nur noch Compilations und Reissues oder sowas. Also da kommt gar nicht so viel mehr raus.
Also du meinst oberflächlich, aber echt.
Ja, schön zusammengefasst. Genau, oberflächlich, aber echt. So könnte man das eben machen. Aber Oberfläche ist ja für die Leute, die das Heft schon in der Hand haben, natürlich auch ein Thema. Denn wenn man ein bisschen drüber fasst über unser Heft, / durchblättert, merkt man was.
Ich mach's mal kurz.
Moment. Ja, mach mal. Blätter. Ich hab's schon gehört, ja, das ist nicht Daumenkino gewesen, das war die 83, die Fidelity.
Ja, 83. Genau. Das ist zufälligerweise gerade in den Fingern gehabt. Tatsächlich hat sich, jeder, der es hat, wird es hoffentlich sofort merken, es hat sich etwas geändert. Wir haben völlig neues Papier, das eine Phase des Leidens für uns beendet, weil tatsächlich sieht das, ja, es ist auch, kann man ja mal offen sagen, es sieht draußen am Papiermarkt mittlerweile so aus, dass man gucken muss, wer überhaupt noch welches anbietet, weil Printerzeugnisse für viele Hersteller so exotisch geworden sind, dass wir jetzt auch mit Dingen konfrontiert sind wie Pleite gehen eines Papierproduzenten. Und das muss man vielleicht mal ganz kurz dazu erklären. Wir machen ja nicht in unser Heft, setzen das am Computer, schicken das in die Druckerei und die machen dann brrrt und alles ist gedruckt, sondern da müssen ja Farben angepasst werden. Da muss geguckt werden für die Art, wie wir Bilder machen, welches Druckverfahren ist da das Beste und. Das heißt, unsere Art, Hefte zu machen, muss immer, ja, sprichwörtlich aufs Papier gebracht werden. Und das ist hoffentlich, nimmt das Experimentieren und Ausprobieren jetzt ein Ende mit dem neuen, sehr, sehr weißen Papier. Wir sind todglücklich, weil die Fotos jetzt wieder aussehen, als könnte man reingreifen und den Palmer-Kopfhörer auch wirklich aus dem Heft rausnehmen.
Genau, das war auch das Beispiel, woran ich jetzt gedacht habe, im Hinterkopf. Es wirkt dann nochmal anders und man kann es relativ häufig an solchen Schwarzwerten oder am Schwarz halt auch erkennen, ob das jetzt irgendwie das richtige Papier mit dem richtigen Druckverfahren ist oder ob da irgendwas eher kompromissbehaftet ist. Und das, finde ich, funktioniert jetzt wirklich gut. Und ich finde, es fasst sich auch gut an. Also ich brauche immer
sehr gut, ja,
Anfassqualität. Also auch bei gedruckten Büchern oder sowas, die ich nach wie vor gerne habe, also lieber als E-Paper, mag ich einfach die Anfassqualität von gutem Papier. Aber das ist natürlich schwieriger geworden, wie du es gerade auch gesagt hast.
Ja, wird zunehmend ein Thema. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Es gibt tatsächlich, mussten unsere Abonnenten ein wenig leiden, weil es gab in der Produktion mit dem neuen Papier jetzt eine leichte Verzögerung, weil schlichtweg da hat irgendjemand nicht richtig aufgepasst und es wurde schlichtweg ein Stoß mit den alten Umschlägen hergestellt. Und als sie dann, das muss man sich so vorstellen, die Umschläge, also das, was ums Heft drumherum ist, was man als erstes sieht, das wird gedruckt und dann kommt der gesamte Rest der Produktion Tage später erst, weil die Umschläge müssen austrocknen und so, dass sie nicht wellig werden und so weiter. Mhm. Tage später wird erst der gesamte Rest des Hefts gedruckt und dann zusammengefügt mit den Umschlägen. Und dabei haben die gemerkt, oh, da passt irgendwas nicht richtig. Das Heft ist ja dicker geworden. Und deshalb musste alles nochmal von vorn gemacht werden. Was dazu führte, dass wir heute, jetzt bei Aufzeichnung, gerade in der Sekunde liegt das Heft erstmalig im Handel. Mhm. Es hat geklappt. Das ist für uns die wichtigste Information. Bei den Abonnenten entschuldige ich mich. Umstände halber, es ging diesmal nicht anders. Ihr habt das Heft 3, 4, 5, 6 Tage später gekriegt, nur 1, 2 Tage vor der Veröffentlichung im Laden. Wird nicht nochmal vorkommen. Als kleines Trostpflaster, erstens das geile Papier und zweitens, dass wir in dieser Ausgabe mal wieder 24 Seiten? Ich weiß es nicht, 16 Seiten? Ich weiß nicht. Ist es auf jeden Fall deutlich dicker als normal.
Ein Stoß mehr ist drin, auf jeden Fall.
Ja, die Weihnachtsausgabe.
Definitiv. Und ich will ja auch ein bisschen was über die Zeit zwischen den Jahren zu lesen haben. Freue ich mich persönlich, weil heute am Tag der Aufzeichnung, ich kann es ja sagen, es ist der 12. Dezember, seit heute gibt es wieder Kompaktkassetten gefertigt in Germany. Und zwar, wir haben schon mal das Ganze angedeutet, bei Revox gibt es wieder Kassetten und die gibt es dann eben seit heute, ist eine Typ 1. Da war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ich habe gedacht, okay, da kommt jetzt irgendwas Typ 2 oder Typ 4, was ja dann
genau,
doch für
dass
die...
Das kommt.
Ja, ich sah die Meldung, ich denke, okay, gehst du sofort auf kaufen. Ich habe es dann auch gekauft. Also ich habe sie bestellt, sie sind im Zulauf. Ich kann noch nichts dazu sagen, wie gut die jetzt sind. Grandmaster nennt sich dieses Tape, was da drin verbaut ist und eben fünffach verschraubtes Gehäuse. Es ist auch eine ganz ordentliche Ausstattung, was jetzt quasi das Inlay angeht. Also ich kann das ordentlich beschriften. Das ist nicht nur einfach so ein billiger Papiereinschieber, sondern das kann ich gut machen. Ich glaube, 2 Aufkleber sind noch mit dabei. Also alles soweit, so gut. Preislich bewegen wir uns. Du kannst irgendwie 5er-Pakete oder 10er-Pakete kaufen. Ich glaube, im 10er-Paket kosten sie so knapp 9 Euro, das für eine 10,90er. Und im 5er-Paket kostet es 10 Euro für eine 10,90er. Aber neu, made in Germany, neues Bandmaterial. Also es ist nicht new old stock, wenn ich das richtig gelesen habe.
Nein.
Da sind wir also wirklich, also ich bin gespannt. Ich will es nur einfach erwähnen, vielleicht noch so als letztes Ding für unter den Weihnachtsbaum, je nachdem, wie schnell die versenden.
Das ist gewissermaßen die freakige Neuheit des Monats. Und wie wir an dieser Stelle ja auch schon mal gesagt hatten, geben die sich echt Mühe. Das ist einer der zentralen Punkte, da preislich die berühmte Kirche im Dorf zu lassen. Denn wenn man sich anguckt, was Tapes zuletzt gekostet haben, 3 Tage bevor sie verschwunden sind, dann ist das tatsächlich eine Inflationsanpassung. Das ist
kauf mal eine TDK MA New Old Stock, die noch original verschweißt ist.
Ja,
da kriegst du jetzt 10 Kassetten für.
Ja, die wollen eben da so ein bisschen den haptischen Geist ansprechen und freuen sich einfach drüber, wenn die Leute wieder Spaß an analogen Bandthemen haben. Und darum geht es in erster Linie. Deshalb ist es eher so ein Projekt.
Ja, wir sind auch immer natürlich oder versuchen am Puls der Zeit zu sein. Das gilt für die gesamte Autorenschaft der Fidelity natürlich. Wir haben unsere Schwerpunkte. Zusätzlich habe ich mich jetzt mit einer Kollegin von der Universität Bielefeld, Dr. Marina Bödecker, so heißt sie, zusammengetan. Die leitet da den Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens. Und wir haben tatsächlich mal einen Vergleich gemacht. Was ist denn los, wenn wir ein Indie-Folk-Musikstück nutzen und dann von einer Musik-KI ein ähnliches Stück entwerfen lassen, in der gleichen Tonart, mit vielleicht einem ähnlichen Aufbau, mit der gleichen Art von Stimme. Wie können die Leute oder wie unterscheiden die Leute oder können die das überhaupt noch unterscheiden? Wir haben extra was Akustisches genommen, also so Indie-Folk, weil die Grundannahme mal irgendwie, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber die Grundannahme ist ja so, ja, akustische Instrumente, das ist für die KI ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt da elektronisch orientierte Musik, das geht ja schon etwas länger ganz gut, benutze. Naja, wir haben das also gemacht, haben also Songs erstellt und ich habe das tatsächlich mal so vor 50, 60 Leuten in einem nicht repräsentativen Bereich, aber alle saßen vor der gleichen Abhöranlage, gespielt. Den Track von Jamie Faulkner, das ist der Original-Track, den wir da benutzt haben, auch von seinem aktuellen Album. Und dann eben daraufhin generierte KI-Tracks. Und tatsächlich war das Ergebnis 50-50. Also 50 Leute haben gesagt, das ist KI und 50% haben gesagt, das ist menschlich. Und ich habe das dann nochmal in kleineren Kreisen, auch in einem Jazzclub unter ein paar Kollegen, die ich da kenne. Auch da war das Ergebnis tatsächlich 50-50. Das heißt, du konntest nicht herausfinden, unter den Menschen, die ich da befragt habe, ist das jetzt KI oder nicht? Und der Streamingdienst Deezer, den wir heute noch nicht erwähnt haben, der hat eine ganz aktuelle Analyse gemacht und Umfrage gemacht. Da kommen die auf über 90% der Menschen können nicht mehr unterscheiden, ist das KI-generierte Musik oder menschengemachte Musik. Was das für Implikationen hat, was da alles dranhängt, was das mit der Möglichkeit macht, in Zukunft von Musik leben zu können, was das auch mit unserem Hobby macht. Die Fragen konnten wir jetzt in der wissenschaftlichen Ausarbeitung nur aufwerfen erstmal. Wir mussten erstmal feststellen, ja, da sind wir. Wir sind an diesem Punkt und es gibt auch ein paar von den einschlägigen YouTubern, die eben gerade sehr auf dieses Thema eingehen und sagen, ey, ich habe so und so viele Jahre, also der YouTuber HP, also Henning Pauli heißt der, hat zum Beispiel einen Post gehabt, der heißt This is it. Also er hat in Berkeley studiert, hat jahrzehntelang quasi seine Fähigkeiten durch tägliches Üben erweitert. Sagt er, und jetzt das Ding arrangiert besser oder zumindest in kurzer Zeit besser. Das klingt genauso amtlich, man kann es nicht unterscheiden. Bei ihm war es ein bisschen dystopisch, was er da gesehen hat. Es gibt andere Sachen, die sehen das nicht ganz so negativ. Interessanterweise, und das möchte ich jetzt eben nur zum Abschluss noch bringen, das findet man auch in diesem wissenschaftlichen Artikel, den man im Internet finden kann, wenn man meinen Namen googelt oder Dr. Marina Bödecker, KI und Musikproduktion. Da ist in den 1950er Jahren schon die erste komplette Suite mit Hilfe von Computern generiert worden. Das heißt also computergenerierte Musik aufgrund von Algorithmen und Vorgaben und Entscheidungsprozessen, die der Computer trifft, gibt's schon sehr, sehr lange. Das heißt also, das Thema, was jetzt gerade so aufkommt, ist von der Komposition her eigentlich eher ein altes. Von der Umsetzung, auch der Audio-Umsetzung, ist es natürlich was komplett Neues, und wo so dann Dinge nachher nochmal reinspielen, auch wie Urheberrecht und wie hat die KI gelernt und solche Sachen. Ja, eine unendliche Geschichte. Da sind wir auch dran. Vielleicht machen wir auch nochmal einen Link irgendwie auf unserer Homepage oder wir machen nochmal einen zusammengefassten, nicht ganz so wissenschaftlich von den Worten, von der Wortwahl her formulierten Artikel dazu, dass man das sehr schön, ja, eigentlich so ein bisschen so wie hier im Podcast so ein bisschen erzählen kann und dass wir uns mal einfach nur Gedanken drüber machen, weil abschalten können wir die KI nicht, die ist da, wie wir mit dem ganzen Thema umgehen und was das so für uns bedeuten kann.
Ja, ich muss mich noch mal reinlesen. Das ist ein spannendes Thema. Also ich muss ganz ehrlich sein, dass in meiner Brust da zwei Herzen schlagen, weil ich auf der einen Seite sage, wer sowas hört, ist selber schuld. Wenn man,
ja, aber wenn es nicht weiß, man kann es nicht erkennen.
Man hat ja einen einfachen Filter. Ich bin da allerdings auch speziell. Ich habe ja viele Bands, denen ich so ein bisschen folge und wo ich auch regelmäßig auf Konzerte gehe. Und wenn ich sehe, die Musiker stehen oben auf der Bühne und können das, was auf dem Album ist, auch singen,
ja,
dann bin ich mir absolut sicher, dass das keine generierte, zumindest keine Gesangsgeneration ist. Wie die komponieren, weiß ich nicht. Aber wenn der Computer ja hilft zu komponieren und da kommen am Ende coole Songs bei raus, meinetwegen, das kann man auch für sich nutzen. Das ist tatsächlich ein ganz zentraler Bestandteil des wachsenden Spotify-Shitstorms, Verzeihung, wenn ich das Wort benutze,
ja, ja,
dass die zunehmend, also angeblich, es war mal eine Zeit lang 30%, dann 40%, mittlerweile über 50% aller Klicks sind so generative Playlisten, die von Künstlern, naja, darf man das überhaupt noch so nennen, die extra erstellt werden, um bei Spotify einfach die Datenbanken zuzumüllen, dann zahlen die sich die Ausschüttungen selber aus. Das ist nämlich der nächste Punkt, der dazu kommt. Hat einfach mal, wer auf Bock hat, auf YouTube ein bisschen zu gucken, bei Arte und ähnlichen Sendern, die man da auch werbefrei gucken kann, gibt's da haufenweise Dokumentationen zu, weil das ein Reizthema ist. Ich habe das ja schon mal angerissen. Ich habe seit einigen Wochen die neueste Version von einem Musikproduktionsprogramm, wo eben auch so ein Tool für die Stimmgenerierung dabei ist, wo ich auch mal irgendwie aus Spaß so völlig blödsinniger Text, wo es um Bockwürstchen ging, habe ich mal generiert und mit einer Melodie versehen, die das war einfach irgendwie ein Song von einer alten Band, den ich danach gebastelt habe. Man hört das sehr, sehr deutlich, wenn man sich die einzelne Spur anhört. Allerdings verschwimmt die Qualität schon, wenn man bedenkt, dass auf jeder Stimmspur, die man heute im Popradio hört, Autotune drauf ist. Das ist schon, also die computergenerierte Stimme ist nicht mehr weit davon weg. Und sobald die Musik mitläuft, also der Mix drunter liegt, kannst du das nicht mehr unterscheiden. Also mir ging das genauso, dass ich hier saß und dachte, mach dieses Teufelszeug zu, klick ich, das ist ja fürchterlich, oh Gott. Aber die Perspektiven sind natürlich spannend, wenn das Künstler können das entsprechend einsetzen. Du kommst ins Studio, merkst, deine Stimme allein klingt auf dem Song zu dünn. Da musst du nicht überlegen, wen rufe ich jetzt an, um noch einen Backing-Track drauf zu singen, sondern dann kann man mal gucken, ob man da schnell mit so einem Tool arbeitet. Und dann ist eine zweite Stimme drunter gelegt und so. Es gibt ja zwischen der schwarzen und der weißen Sichtweise gibt es ja viele Grautönungen, wo KI-generierte, keine Ahnung, Musik oder Stimmen Sinn machen können. Warten wir mal ab.
Ich glaube, wir müssen nur aufmerksam damit umgehen und wissen, dass das gibt und eben quasi, ja, und auch hier in unserem Podcast darüber vielleicht informieren und darüber sprechen, dass eben die Dinge sich verändern und im Fluss sind und die können eben Vor- und Nachteile haben. Ich habe einen bissigen Kommentar unter diesem vorhin genannten YouTube-Video gesehen, da stand dann drin, ja, und in Zukunft werden alle Artists KI-Songs covern. Ja, also die spielen dann zwar noch selber ein, aber die sind halt nicht geschrieben. Ist das jetzt besser oder schlechter, als wenn ich jetzt ein Songwriter-Kollektiv habe mit 4 bis 8 bis 10 Menschen teilweise für einen 2-minütigen Track, die dann da dran gesessen haben und eben gefeilt haben? Das Moralische ist halt auch nochmal eine Frage.
Der Typ im Musikverlag, der das Ganze am Ende bezahlen muss, hat sich da, glaube ich, schon entschieden. und das möchte ich ganz zum Schluss noch anmerken. Ja. Vor 2 Jahren hat eine bekannte englische Band aus Liverpool einen Song auf Single veröffentlicht, auf dem John Lennon gesungen hat. Keine Ahnung.
Ja, das ist natürlich, also als Tool, glaube ich, da habe ich auch gar keine Probleme, so wie du es auch gesagt hast, dass man vielleicht nochmal einen Backing-Track oder sowas macht. Aber selbst da würden schon einige Menschen, die eben eine lange Gesangsausbildung gemacht haben, sagen, bitte tu es nicht, bitte frag mich.
Ja, ja.
Also das sind so Dinge, die wir jetzt vielleicht mal offen stehen lassen, wünschen allen Zuhörern unseres Podcasts, glaube ich, einen guten Übergang ins neue Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr. Wenn ihr das vor Weihnachten hört, natürlich auch schöne Feiertage mit der Fidelity 83, die sich hervorragend anfasst, wie wir gerade gehört haben und natürlich auch dementsprechend gut liest, weil die Kontraste tatsächlich auch für, wir sind alle natürlich sehr jung, aber für etwas älter gewordene Augen angenehm lesbar sind. Ich muss es einfach zugeben. Also es hat da auch Vorteile in Sachen Lesbarkeit. Da hatten wir jetzt, glaube ich, Glück mit dem, was da hinten rausgekommen ist. Also ich bin da persönlich ganz zufrieden, aber auch nicht ganz unvoreingenommen. Also testet es selber. Also geht in den Laden, guckt rein und im Optimalfall nehmt ihr das auch gerne mit, damit wir auch in Zukunft natürlich für euch solche schönen Sachen und auch diesen Podcast hier weitermachen können. Ich bedanke mich bei dir. Dein Name ist Carsten Barmbek. Ich bin Frank Lechtenberg und wir hören uns dann ganz sicher wieder im Jahr 2026 mutmaßlich. Treffen wir beide uns auf den norddeutschen HiFi-Tagen irgendwie und werden da so die ersten Messe-Einblicke 26 nochmal in so einem kleinen Snippet für den kommenden, das ist dann der 25. Podcast, unglaublich, für den 25. Podcast der Fidelity hier zusammenstellen. Wir danken fürs Zuhören, bitte weitergeben, bitte liken und uns weiter folgen und natürlich auch gerne Rückmeldung geben. Wir freuen uns, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich sage auch, rutscht gut und wir sprechen uns im Februar.